Also diese Erinnerungskultur, die ist in Deutschland extrem wichtig, weil wir schon mal Faschismus hatten, weil wir schon mal in den Krieg gezogen sind und Menschen vernichtet haben. Und für diese Erinnerungskultur, da merken wir, das bricht gerade in Deutschland weg und dafür brauche ich die Schulen.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge bei Soll und Pfiff. Ich bin Aya und heute beschäftigen wir mit einem sehr wichtigen Thema. Angesichts der immer sich nähernden Europawahlen beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Rechtspopulismus. Dafür haben wir einen sehr besonderen Gast bei uns, und zwar Professor Dr. Andreas Sieg. Ja, können Sie sich bitte kurz vorstellen und Ihren Hintergrund erläutern?
Gerne. Mein Name ist Andreas Zick. Ich bin in meinem Hauptberuf, in meiner Hauptaufgaben bin ich wissenschaftlicher Direktor. Ich leite ein Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Es gibt ja verschiedene Disziplinen in der Forschung: die Psychologie, die Soziologie, die Geschichtswissenschaft und so weiter. Das kennen die meisten aus Schulfächern. Wir sind interdisziplinär, das heißt, wir sind hier ein Institut an der Universität Bielefeld und wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Konflikten und auch mit Gewalt. Und dann habe ich auch noch eine Professur, da bin ich Dozent, Lehrer in der Fakultät für Erziehungswissenschaft. In der Fakultät für Erziehungswissenschaft studieren Menschen, die Lehrerinnen, Lehrer werden wollen, in die soziale Arbeit gehen und so weiter. Und gelernt habe ich vor allen Dingen, studiert habe ich Psychologie. Ich habe aber auch mal evangelische Theologie studiert. Aber in der Psychologie habe ich vor allen Dingen viel gearbeitet über viele Jahre. Ja, und das ist meine Hauptaufgabe. Und wir forschen über alle möglichen Phänomene, gesellschaftliche Konflikte. Also wenn in einer Gesellschaft ein Konflikt auftaucht, wie zum Beispiel durch Extremismus, durch Populismus und so weiter. Dann beforschen wir das und wir beschäftigen uns eben auch mit Gewalt und fragen, wann Konflikte zwischen unterschiedlichen politischen Ansichten, bei Protesten und so weiter auch in Gewalt kippen. Also wir beschäftigen uns mit Hass und Wut in der Gesellschaft und ich glaube, deswegen bin ich auch bei euch jetzt hier eingeladen, um meine Sicht aus der Forschung hier versuchen klarzumachen.
Wow, ich bin beeindruckt von Ihrem ganzen Hintergrund. Und ja, also Sie haben zwei sehr wichtige Begriffe genannt, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Da wir uns heute damit ja beschäftigen, vorab erstmal die Frage, was bedeutet überhaupt Rechtspopulismus und was bedeutet Rechtsextremismus?
Das ist eine ziemlich gute Frage, weil sie schwer zu beantworten ist. In Bezug vor allen Dingen auf den Rechtspopulismus. Ich fange mal mit Rechtsextremismus an. Rechtsextremismus ist eine Überzeugung, aber es gibt auch rechtsextreme Organisationen, rechtsextreme Gruppierungen. Das heißt, das sind Gruppen, die bestimmte Überzeugungen teilen. Und Rechtsextremismus ist die Überzeugung, dass die Zugehörigkeit zu einer Nation oder zu einer bestimmten Gruppe, die bestimmte kulturelle Eigenschaften hat, die müssen gar nicht vorhanden sein, die werden von Rechtsextremen zugeschrieben, darüber entscheidet, ob Menschen höher oder minderwertig sind. Ja, der Glaube, dass wenn Menschen aus einer bestimmten Kultur kommen, ein Glaube, dass das verbunden ist mit einem Wert. Wenn Menschen eine bestimmte Hautfarbe haben, wenn Menschen ein bestimmtes Geschlecht haben, dass das entscheidet über den Wert von Menschen und eben diese Zugehörigkeit. Und der Rechtsextremismus ist ein Gegenmodell, vertritt ein Gegenmodell zur Demokratie. Demokratie lebt von Toleranz und Offenheit und hat bestimmte Grundnormen und geht davon aus, dass alle Menschen dieselbe Würde haben, egal wo sie herkommen, wie sie aussehen, was sie denken und so weiter. Da hat der Rechtsextremismus eine andere Form von Gesellschaftsvorstellung. Man hat auch ein sehr starkes Staatsverständnis von Führung und Gefolgschaft. Es gibt so unterschiedliche Überzeugungen, die den Rechtsextremismus prägen. Das eine habe ich schon genannt, das ist so die Höher- und Minderwertigkeit von Völkern und Nationen. Das wird geglaubt, und das widerspricht oft oder in der Regel vollkommen wissenschaftlichen Fakten. Also man macht Unterschiede zwischen Rassen. Wir wissen aus der Forschung, dass wir diese Unterschiede wissenschaftlich überhaupt nicht machen kann. Man glaubt an die Überlegenheit von bestimmten Völkern und dass das eigene Volk überlegen ist gegenüber anderen Völkern. Das ist vor allen Dingen der deutsche Rechtsextremismus, der glaubt, dass die deutsche Nation, das deutsche Volk höherwertig ist und über anderen stehen muss und Einfluss ausüben muss. Oft gehört dazu, man befürwortet eine Diktatur, das heißt die Regierung durch wenige. Wir kennen das aus der Geschichte in Deutschland, dem Nationalsozialismus, der Führerstaat, der Führer sagt und das Volk folgt. Dann gehören dazu menschenfeindliche Vorurteile gegenüber Menschen, die zugewandert sind, sogenannten Ausländern. Dazu gehört der Antisemitismus. Und dazu gehört auch beim deutschen Rechtsextremismus, dass die Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland der Vernichtung, Vertreibung verharmlost wird. Also das heißt, zum Rechtsextremismus gehören noch bestimmte andere Überzeugungen. Und das unterscheidet sich vom Rechtspopulismus. So in der Forschung können wir sagen, Rechtspopulismus ist eine dünne Überzeugung, eine dünne Ideologie. Die ist geprägt davon, dass man glaubt, dass bestimmte Parteien oder Gruppierungen für das Volk sprechen. Also wir sind das Volk und die, die uns regieren, das sind die Eliten, die nicht das Volk vertreten. Rechtspopulismus vertritt auch viele Vorurteile, gerade gegenüber Menschen, die zugewandert sind, gegenüber Gruppen, die zugewandert sind, die dann das Volk beeinträchtigen, das Volk bedrohen. Da sehen wir, da sind Überschneidungspunkte. Aber der Rechtspopulismus bezieht sich immer noch auf Demokratie, sagt immer noch, dass in der Demokratie selber das Volk mehr Einfluss, mehr Herrschaft haben soll und lehnt die Demokratie als System nicht ab. Und der Rechtsextremismus, den der Staat dann verfolgt, der hat eigentlich eine andere Gesellschaft im Blick.
Du hast gesagt, Wut und Hass, Vorurteile gegenüber zugewanderten Antisemitismus. Was führt denn deiner Meinung nach dazu, dass immer mehr Menschen rechte Positionen teilen und vor allem diese Position auch weiter verbreiten?
Also einmal würde ich betonen wollen, dass so dieser Begriff rechte Position, das ist ganz schwierig, weil wir haben ja Menschen, die sind konservativ, die wählen eine demokratisch-konservative Partei und die gehören eigentlich nicht automatisch zu der Gruppe. Also ich würde sagen Rechtsradikale. Der Rechtsextremismus nimmt zu, wenn unterschiedliche Bedingungen gegeben sind. Wir könnten sagen, wenn in der gesellschaftlichen Kultur, wenn vor Ort Rechtsextremismus stark ist, dann führt das dazu, dass auch andere glauben, das ist normal. Wir haben Studien durchgeführt, die zeigen, wenn eine rechtsextreme Gruppierung 10 Jahre vor Ort ist. Ihr kennt das aus Dortmund. Ich weiß, dass du aus Dortmund kommst. Und in Dortmund gibt es einen Stadtteil und da sind die Rechtsextremen und die sind da lange vor Ort. Und dann merkt man, wie Nachbarn, die erstmal die ganz komisch und fremd finden und so weiter, dass irgendwann mal sich dran gewöhnen und normal finden. Das heißt, dort, wo es dann sich verankern kann, ist der Rechtsextremismus stark. Dort, wo Rassismus in den Institutionen ist, ist auch Rechtsextremismus stark, weil er kann da andocken. Dann gibt es Bedingungen, die sind in den Strukturen, in den gesellschaftlichen Strukturen. Dort, wo es ökonomisch schwer geht und Menschen glauben, rechter Propaganda, rechtem Populismus, dass es deswegen in der Region schlecht geht, weil andere wegen Zuwanderung dafür gesorgt haben. Wenn ich glaube, dass diese Schwäche in der Struktur, wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet, wenn es daran liegt, dass irgendwer dafür verantwortlich ist, da spielen die Feindbilder wie eine Rolle, dann führt es dazu, dass diese Unzufriedenheit sich dazu gebündelt wird, schließe mich da an. Also in dem Ausmaß, wie rechtsradikale, Rechtsaußengruppierungen und Parteien mir dann etwas anbieten, woran ich glaube, ja, wenn ich zu denen gehe, dann wird alles besser. Dann spielt natürlich das digitale Netz eine Rolle. Also wir merken seit den 1990er Jahren, das ist nicht neu, dass Rechte und Rechtsradikale und Rechtsaußenparteien sehr erfolgreichere Weltbilder verbreiten und auch Menschen an sich binden können und Menschen Druck ausüben können. Also das spielt auch eine ganz große Rolle und das wissen viele junge Menschen, die im Netz unterwegs sind. Da tauchen Rechte auf und die sprechen mich an. Das gehört mit zu diesen Bedingungen. Und dann ist noch ein wichtiger Faktor, Entschuldigung, eher der psychologische Faktor. Sobald ich Menschen abhole, die sich ohnmächtig fühlen, und ich kann ihnen vermitteln, wenn du zu uns kommst, wenn du unsere Weltbilder teilst, die dir im Grunde genommen erklären, warum du ohnmächtig bist, und wenn sie die Propaganda es dann schafft, mir zu vermitteln, dass diese rechtsextremen Weltbilder mir Zugehörigkeit vermitteln, mir vermitteln, du kannst Einfluss nehmen, du wirst mächtig, wenn du zu uns kommst. Wenn ich durch diese Weltbilder die Welt überhaupt verstehe, ich verstehe Politik auf einmal. Das ist so kompliziert, wir sind in Krisenzeiten. Ich sehe, wie irgendwie Regierung ständig neue Maßnahmen macht, wie ich komme mit politischen Informationen nicht klar, ist alles viel zu viel. Und jetzt vermitteln mir die Gruppen ein einfaches Weltverständnis. Wir wissen psychologisch, wenn ich Selbstwert finde, ja, das heißt, wenn man Menschen vermittelt, wenn du zu uns kommst, dann hast du eine nationale Identität, du bist stark, du gehörst zu denen, die mehr wert sind als andere, dann schließe ich mich an. Und dann spielen auch rechte, rechtsradikale Gruppen sehr stark mit Vertrauen und Misstrauen. Sodass wir also davon ausgehen, es ist ein Bündel an unterschiedlichen Faktoren. Und wir suchen diese Faktoren immer neu. Wir entdecken auch immer wieder was Neues. Ich nenne jetzt noch so einen Faktor, der in einer neuen Studie, die wir im letzten Jahr veröffentlicht haben. Und in dieser Studie haben wir festgestellt, dass Menschen, die einsam sind, sich öffnen für rechtsradikale Einstellungen. Und das ist ein ganz neuer Faktor. Das heißt, Gesellschaften verändern sich und da kommen immer wieder neue Faktoren dazu. Aber letztendlich ist es in dem Ausmaß, wie rechtsextreme, rechtspopulistische, Rechtsaußengruppierungen es schaffen, Struktur zu schaffen und dann Identität und Weltbilder zu vermitteln. Das sind die wichtigsten Faktoren, die dann dazu führen, dass ich mich anschließe, radikalisiere. Je mehr auch Parteien, andere Parteien aus der Mitte der Gesellschaft mit solchen rechtspopulistischen, rechtsextremen Bildern spielen, wissen wir aus der Forschung, umso leichter wird es für Rechtsaußengruppierungen dann zu sagen, seht, dann kommt doch zu uns, wir sind das Original und das ist ja nur die Fälschung.
Ja, also das ist ein sehr spannender und auch zugleich auch ein sehr komplexer ja, Einblick. Eine Frage hätte ich an dieser Stelle auch. Also Sie sprechen oder du sprichst von ja, von gemeinsamen Feindbildern, von einem Bedürfnis nach Zugehörigkeit aus psychologischer Sicht. Warum entstehen diese Gefühle? Also warum haben Menschen das Bedürfnis danach, gemeinsame Feindbilder zu haben oder sich zugehörig zu fühlen?
Wir beide leben ja in Gemeinschaft. Und Zugehörigkeit, die Welt zu verstehen, Einfluss zu nehmen mit unseren Einstellungen, Selbstwert zu haben, als wertgeschätzt zu werden, aber auch zu wissen, wem kann ich vertrauen und misstrauen, das sind fünf ganz wesentliche Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse kann ich nie alleine erfüllen. Ich kann mich vor einen Spiegel stellen, ich kriege keinen Selbstwert. Ich brauche dazu die andere. Und ich brauche auch eine Gesellschaft, die eine gewisse Ordnung und Regeln hat. Und wir sehen bei der Radikalisierung von Menschen, die sich in den Rechtsextremismus hineinbewegen oder in andere Extremismusformen, dass Gruppen dann erfolgreich sind, wenn sie diese Bedürfnisse vermitteln können. Also es geht nicht nur um politische Weltbilder, sondern um Weltbilder, die dann immer wieder diese Bedürfnisse erfüllen, scheinbar die Bedürfnisse erfüllen. Und das Problem ist, wenn ich meine, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein und da kriege ich meinen Nationalstolz in dieser rechten Gruppe und dann schließe ich mich denen an und dann laufe ich durch die Straßen und ich bin stark und ich bin furchterregend und ich weiß genau, wer meine Feinde sind, wenn ich in diesem Modus bin, dann hält das nicht sehr lange. Das muss immer wieder neu erzeugt werden. Und das ist das Lebenselixier von rechten Gruppierungen. Also ich rede ja zu Menschen, die jung sind. Wir reden jetzt hier beide ja zu Menschen, die uns hoffentlich zuhören, die jung sind. Das ist sehr verlockend. Das ist sehr verlockend, sich so einer Gruppierung anzuschließen, weil es vermittelt kurzfristig eine unglaubliche Stärke. Nur wir wissen eben aus unserer Forschung, das hält nicht lange. Ich muss das immer wieder und deswegen grenze ich mich immer wieder neu ab. Deswegen glaube ich immer wieder neue Bilder. Und was da kommt noch ein Faktor dazu, solche rechten Parteien und Gruppierungen arbeiten mit massiven Bedrohungen, mit riesigen Bedrohungen. Wir reden ja jetzt in einem Podcast von Korrektiv. Und Korrektiv ist ja super berühmt geworden über diese Recherche. Korrektiv hat recherchiert und hat ein Treffen von Rechtsextremen, von Rechtspopulisten, also von rechtsaußenorientierten Menschen, ans Licht gebracht, wo die diskutiert haben, wie man Millionen von Menschen aus Deutschland rausschafft. Ich sage jetzt mal deportiert, sodass also Deutschland nur noch für die von ihnen geglaubten Deutschen übrig bleibt und dann leben wir alle in paradiesischen Zuständen. Das funktioniert auf der einen Seite, indem man so ein Heilswelt, ja, Deutschland den Deutschen schafft. Das funktioniert aber eben auch über Bedrohung. Man redet massiv über Bedrohung, 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 Bedrohung. Und diese Mechanismen, die wirken eben sozialpsychologisch sehr stark und die werden dann in ein politisches Programm gepackt.
Und welche Faktoren begünstigen, dass sozusagen mehr Menschen Anschluss finden und vor allem mehr Menschen diese recht radikale Gruppierungen auch finden? Also vor allem, wenn es um digitale Welt geht.
Also sehr wichtig ist, dass sie dort digital super aktiv sind, dass sie digital dort ständig neue Falschinformationen, Fehlinformationen hineinspülen. Also so ein mega wichtiges Thema für alle Rechtsaußengruppierungen, Parteien ist Migration, Einwanderung und so weiter. Das kam ja auch raus jetzt in der Korrektivrecherche. Das hat ja so viele Menschen auch auf die Straße gebracht, weil dieses Thema der Migration ein ungeheuer wichtiges Thema ist. Und das funktioniert nur in dem Ausmaß, diese Propaganda. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien, indem ich Menschen anspreche, die sagen, beim Thema Migration kriege ich Angst, Befürchtung, wir werden überfremdet und all diese ganzen Bilder. Und dann fühlen sich Menschen sehr ohnmächtig, suchen Informationen, sind verunsichert. Sind wir zu viele, sind wir zu wenige, kommen jetzt Herrscharen nach Deutschland und so weiter. Das wird organisiert hineingespült, gerade in digitale Medien. Das erzeugt Bedrohung. Die Bedrohung wirken erstmal darauf, dass Menschen sich noch viel ohnmächtiger fühlen. Und dann kriege ich ein Angebot, diese Ohnmacht zu beseitigen. Und das Angebot besteht darin, schließt euch uns an, glaubt unsere Weltsicht. Deswegen sehen wir auch in vielen, gerade in Social Media, immer wieder diese massiven Bedrohungsbilder, die eigentlich sagen, es ist alles noch viel schlimmer als das, was du dir vorstellen kannst. Na, wir könnten das jetzt hier durchspielen, wie wir solche Bedrohungsbilder malen. Und da gibt es natürlich dann so unglaubliche Verschwörungsmythen. Die wirken auch vollkommen cool. Also Verschwörungsmythen ist irgendwie was ganz Tolles. Wer steckt dahinter? Wir sagen euch, wer dahinter steckt. Wenn du dann die Social Media hineinguckst, wie der Rechtsextremismus sich da sehr gut organisiert hat. Wir wissen jetzt, dass rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien wie die AfD, die Alternative für Deutschland, auf TikTok so unfassbar unterwegs ist. Und was man dort findet, ist ständig neue Fehlinformationen. Da hat sich gerade der Rechtsextremismus schon in den 90er Jahren aufgestellt. Der ist da ungeheuer gut aufgestellt. Wenn wir mal gucken, wie Parteien, also die wir so kennen, ja, Bündnis 90 Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU, Parteien, die wir so kennen seit vielen Jahren, das ist nichts dagegen, wie rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien da unterwegs sind. Und das ist im Übrigen ganz Europa so, das ist jetzt nicht nur deutsch.
Ja, wenn wir jetzt über Europa sprechen, wie schätzt du denn die Rolle von Rechtspopulismus in der politischen Lager, sowohl in Deutschland als auch in Europa?
Naja, die Europawahl steht ja an und für den Rechtspopulismus und Rechtsextremismus ist Europa enorm wichtig. Warum ist das wichtig? Auf der einen Seite haben sich überall in Europa rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien gebildet und sie bilden mittlerweile ein Bündnis. Sie sind ja sogar im Europaparlament vertreten. Das ist das eine. Das heißt, dort hat man ein großes Netzwerk und von daher ist Europa für den Rechtsextremismus, Rechtspopulismus wichtig. Das zweite ist, Europa ist ein Feindbild. Und zwar meint man damit nicht Europa, den Kontinent, sondern die Europäische Union, die Art und Weise, wie Europa organisiert ist. Das heißt, das, was wir aus Brüssel kennen, die Europäische Kommission. Der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus sagt, wir müssen diese Strukturen in Europa von innen zerstören. Und dafür ist Europa wichtig und das ist ja auch der Grund, warum man sich jetzt in Europa in diese Wahl hineinbegibt. Das ist eine ganz komische Lage, weil eigentlich, wenn wir Demokratinnen und Demokraten sind, dann gehen wir wählen für etwas. Aber der Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Europa, der jetzt die Europawahl im Visier hat, sagt gegen Europa. Dann muss man die Frage stellen, was ist denn eigentlich deren Idee von Europa? Und da haben sie die Idee, ein Europa der Vaterländer, also der starken Nation. Wie die das organisieren wollen, wissen wir nicht. Und als Kommission ist es eben halt interessant als Feindbild. Alle klagen über die europäische Bürokratie. Die rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien sagen, wählt uns, dann werden wir die Bürokratie zerstören. Und da nehmen sie Einfluss und werden auch immer stärker. Und das droht ja jetzt auch bei der nächsten Europawahl, weil viele Menschen, denen ist die Bürokratie zu viel, die glauben das, was eigentlich die anderen etablierten Parteien auch sagen. Und dann sagen sie, naja, vielleicht werde ich mal radikal wählen, weil dann wird sich das ja vielleicht auch radikal ändern.
Könntest du denn auch Gemeinsamkeiten zwischen rechte Parteien sozusagen europaweit finden? Also Gemeinsamkeiten, die alle teilen.
Nein, sie sind ja miteinander verbunden. Sie sind ja miteinander verbunden. Wir haben in den großen europäischen Ländern mittlerweile eine Allianz. Die bilden ja auch im Europaparlament Fraktionen. Also die Rechten bilden eine europäische Rechte, die ist gemäßigt. Da sind auch die konservativen Parteien drin. Aber dann gibt es im Europaparlament eine Gruppierung, die nennt sich Identität und Demokratie und sind sie miteinander verbunden. Und das ist natürlich für sie auch super attraktiv. Da haben sie einen Austausch. Die deutschen Rechtsextremen sind deswegen stark, weil sie auch immer wieder vom Ausland Unterstützung finden und dort auch Verbindung finden. Und das ist manchmal ganz banal. Man bildet gemeinsam so eine Identität aus. Man findet sich gemeinsam gut, man verstärkt sich gemeinsam, man macht aber auch gemeinsam Geschäfte. Also Rechtsextremisten in Deutschland waren auch immer im Ausland, um dort zu üben, dort Unterstützung zu bekommen. Und jetzt haben wir ja gerade für junge Menschen, viele haben das ja vielleicht mitbekommen, dass bei dieser Recherche von Korrektiv, als das enthüllt wurde, war eine Person der sogenannten identitären Bewegung. Das ist eigentlich eine Jugendbewegung, von der wir überhaupt nicht wussten. Sie ist stark in Österreich, sie ist stark mit dem Namen Sellner verbunden. Der hat das mitgegründet, vorangetrieben. Und auf einmal, dann waren sie irgendwie weg. Und auf einmal sind sie wieder besonders stark. Man hat jetzt die Idee, in Europa auch so etwas wie eine europäisch-identitäre Jugendbewegung zu gründen und praktisch für die nächste Generation, für die nächsten Jungen, so ein starkes Europa der Vaterländer zu bilden. Das heißt, wir haben ein Europa, in der jede Nation für sich ist in der jede Nation die eigenen Grenzen schützt, in der jede Nation das Recht hat, das eigene Volk zu schützen und möglichst andere, die man da nicht zugehörig fühlt, auch auszuweisen gemeinsam. Und da, die heißt nicht umsonst die identitäre Bewegung, da gibt es so eine neue Vorstellung eben einer neuen gemeinsamen Identität. Und das hat viel auch wieder mit Migration zu tun. Da ist die Idee, und das machen die rechten Fraktionen, also die rechtsextreme Fraktion macht das immer wieder. Es geht darum, vor allen Dingen eben Länder zu entwickeln, die ein starkes, wir sagen homogenes Volk, wo man glaubt, zu dem Volk gehören nur die Menschen, die eine Abstammung haben. Das ist so eine Blutsvorstellung. Ja, ich teile das Blut mit den anderen, deswegen redet man von Vaterländern. Das ist auch ziemlich sexistisch gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, und diese Vorstellung, die lässt sich in Europa leichter realisieren, wenn man Zugang hat zu den ganzen Ressourcen, zu den ganzen Möglichkeiten, die es in Europa so gibt. Und da hat man zum Vorbild Länder, Ungarn. Ungarn wird rechtspopulistisch regiert und mit vielen Verbindungen zu rechtsextremen Gruppierungen. Und da hofft man eben, ja, dann machen wir das so wie in Ungarn. Also noch haben wir hier keine Mauern in Deutschland um die Grenzen. Wir haben Grenzschutz. Aber da gibt es solche Ideen, die in anderen Ländern da sind. Und Europa ist attraktiv, weil dann kann man mit anderen europäischen Ländern, die all sowas haben, das gemeinsam verhandeln und versuchen durchzusetzen.
Und bei diesem gemeinsamen Handeln und Durchsetzen, welche langfristige Folgen könnte der Erfolg dieser rechten Parteien für die Zukunft der Europäischen Union haben?
Also erstmal nimmt die Angst und die Bedrohung nicht ab. Eine Folge ist, dass wir noch mehr Angst haben, uns noch mehr bedroht fühlen. Weil solche diktatorischen Regime erzeugen immer wieder Angst. Ja, das Leben im Nationalsozialismus war nicht Frieden, Freude, Eierkuchen, sondern lebte davon von maximaler Kontrolle, von Unterdrückung. Also, wenn die Rechtsextreme stark wird in Europa, dann zerfällt dieser europäische Staatenbund. Der zerfällt in einzelne Nationen. Dann wird automatisch die Wirtschaft geschwächt. Europa hat ja ein gemeinsames Wirtschaftssystem. Dann werden die Grenzen zugemacht. Dann wird es nicht mehr so einfach, über Grenzen zu fahren. Dann werden Angebote runtergefahren. Jetzt können wir, wenn wir jung sind, an andere Schulen in anderen Ländern gehen, an andere Universitäten, an andere Hochschulen gehen. Das wird dann eingespart. Dann werden andere Länder einen riesengroßen Einfluss haben. Russland, China, die unterstützen solche rechtsextremen, rechtspopulistischen Strukturen. Dann werden mehr Menschen verfolgt und diskriminiert. In Europa gibt es einen Schutz vor Diskriminierung und Rassismus. Also wenn du kein Recht in Deutschland erhältst, weil du hier vielleicht verfolgt wirst, weil du herabgewürdigt wirst, weil deine Würde hier angetastet wird, dann haben wir die Möglichkeit, in Europa Recht zu bekommen. Das wird entfallen. Dann wird auch die Idee, wir haben gerade einen Krieg in Europa. Es wird ein Krieg in der Ukraine. Russland führt einen Krieg. Es wird da diskutiert, brauchen wir nicht in Europa so eine Schutzzone vor dem Einfluss? Das wird einbrechen. Und wir haben ja auch noch so ein Modell in der Welt, wenn Konflikte, wenn Gewalt auftaucht, dass wir dann eine Weltgemeinschaft haben, die sich dann zusammensetzt, und Europa wird dort weniger Stimme haben, weil dort dann einzelne Nationen sind. Und ich glaube, diese ganzen Folgen, die es bedeuten, bei all den Schwierigkeiten mit Europa, ist für mich auch total schwierig, wenn wir in Europa irgendwelche Forschungsmittel haben wollen. Das ist so viel anstrengender. Das ist tatsächlich ein bisschen einfacher, hier was zu machen. Aber das alles wird entfallen. Das heißt, die Kosten werden sehr, sehr hoch sein. Und das sehen wir ja daran, wie Länder sich verhalten, die jetzt schon rechtspopulistisch oder rechtsextrem regiert werden. Wir sehen daran, wie Ungarn etwas nicht möglich macht, wie auch ein Land wie die Ukraine weniger Unterstützung bekommt, weil Rechtsaußenregierungen in Europa das verhindern. Also es wird extrem viel komplizierter werden, die Weltlage wird auch sehr schief werden und die Bedrohungen werden zunehmen, weil sich recht die Idee ist, dass sich dann die einzelnen rechtsextrem orientierten Nationen, also Deutschland wird dann wieder ein deutsches Volk haben mit einem deutschen Führer. Und wie wird sich dieser deutsche Führer mit einem deutschen Volk denn verhalten in Europa? Er wird versuchen, maximal alles selbst durchzusetzen.
Und inwiefern wirst du diese möglichen Folgen als realistisch betrachten, insbesondere in der, also ja, wenn man sich das deutsche Grundgesetz ja auch mit berücksichtigt und die demokratische ja, Grundordnung?
Ja, also eigentlich ist die eine Garantie für uns. Also das Grundgesetz schützt uns ja und ist eine Garantie. Und wir haben das Grundgesetz, legt die Normen fest. Und wir haben die demokratischen Institutionen. Wir haben die Gerichte. Wir haben die Regierung. Wir haben die Behörden. Unsere Schulen sind demokratische Einrichtungen. Unsere Universitäten. Also, weiß nicht, wir reden ja zu jungen Menschen, die alle irgendwie in die Bildungsinstitutionen müssen, zumindest bis sie 16 sind. Und nach 16 würde ich raten, bleibt mal besser in der Ausbildung, macht eine ordentliche Berufsausbildung oder geht studieren oder was auch immer. Aber bildet euch noch weiter. All die Institutionen, die Fabriken, all das ist bei uns geschützt durch eine Rechtsprechung. Durch eine Rechtsprechung, die basiert auf dem Grundgesetz. Sie sagt, auch auf der Arbeit darf die Würde nicht von Menschen. Wir dürfen dort nicht diskriminiert werden. Und werden wir diskriminiert, dann haben wir ein Recht, das kontrollieren zu lassen. Und all dieses ist nicht mehr garantiert. Diese Garantien entfallen. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, reicht das aus? Kann es nicht sein, dass Rechtsextreme die Gerichte übernehmen, die Schulen übernehmen und so weiter? In anderen Ländern passiert das zum Teil. Ja, da werden dann Menschen ersetzt. Und wenn man sich mal anguckt, was rechtsextreme Parteien wollen, dann ist das erstmal, die Menschen in all diesen Institutionen auszutauschen, um Einfluss zu nehmen. Und tatsächlich gibt es in Deutschland im Moment eine große Diskussion darum, ob bei uns die Institutionen, die für das Recht sorgen, wie das Bundesverfassungsgericht, selbst davor geschützt sind, dass dort nicht Rechtsextreme eindringen. Das ist im Moment, wird diskutiert. Das machen Leute, die sich mit dem Recht gut auskennen. Die diskutieren das und wir werden auch gefragt. Denn wir gucken zum Beispiel in Bevölkerungsmeinung. Was passiert eigentlich bei uns in Deutschland, wenn mehr als die Hälfte eine Mehrheit sagt, wir sollten alle Zugewanderten nach Deutschland abschieben? Was passiert dann eigentlich? Von daher kommt es nicht nur auf die Institutionen an, sondern in Deutschland braucht es eben auch eine starke Zivilgesellschaft. Deswegen sehen wir im Moment jetzt, wir sind ja im März 2024 und wir haben jetzt über 3 Millionen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, nachdem jetzt bekannt wurde, was da eigentlich Rechtsextreme vorhaben, nämlich massive Ausweisungen, Deportationen und so weiter. All das muss auch geschützt werden. Das heißt, wir müssen immer wieder vermessen und immer wieder gucken, ist unsere Zivilgesellschaft stark genug? Und jetzt kommt ein Problem. Wir beide reden ja jetzt miteinander und zwischen uns liegen mehr als 40 Jahre und zu den Zuhörerinnen und Zuhörern gehörst du ja vielleicht auch schon zu den Älteren, weil wir hoffentlich auch 13-, 14-Jährige erwischen, die auch vielleicht ein bisschen zuhören.
Genau.
Ein Problem. Wir sehen tatsächlich in den Forschungen, dass vor allen Dingen jüngere männliche Menschen, Jungens und junge Männer und junge heranwachsende Männer tatsächlich in den letzten Jahren mehr sich geöffnet haben für solche rechtsradikalen Ideen. Und da merken wir so, also wir brauchen die. Wir brauchen für eine Demokratie, brauchen wir immer viele Menschen. Auch wenn das schwierig ist und wenn das immer wieder ein Konflikt ist. Demokratien sind ganz schwierige Konstrukte, weil wir uns ja über alles streiten müssen. Ja, also jetzt im Moment hier gerade streikt die Bahn und natürlich mögen wir das nicht und wir hassen das. Wir kommen nicht irgendwie zur Arbeit. Wir kommen nicht dahin, wo wir hinwollen. Wir hatten diese Corona-Pandemie. Da sind junge Menschen haben unglaublich gelitten und das war eine schlimme Situation. Also wir haben ganz viel geguckt, wie junge Menschen eigentlich diese Corona-Pandemie erleben. Keine Schule, keine Ausbildung, alles selbst organisiert. Wir sitzen zu Hause mit all unseren Brüdern und Schwestern und können nicht mehr. Und die Eltern sind genervt und gestresst. Und die Eltern nerven uns, weil sie irgendwie von morgens bis abends auf einmal uns unter Kontrolle haben und auf der anderen Seite auch nicht damit klarkommen. All das. Und darüber kann man unglaublich streiten. Ist das richtig oder nicht? Wie viel Freiheit lassen wir zu? Aber es ist total wichtig, immer wieder auch zu sagen, okay, wir streiten um diese Freiheit, aber manchmal verlieren wir auch unsere Position. Dafür hoffen wir, dass es so etwas wie einen Ausgleich gibt. Es gibt einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen. Und all das wird vom Rechtsextremismus in Frage gestellt, weil da gibt es die Herrschaft der wenigen. Die wissen am besten, wie das Volk vertreten wird. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und das ist sehr verlockend. Warum haben wir denn nicht bei dem Stress Corona eine Person, die uns sagt, was Sache ist? Warum haben wir nicht die eine Führung, die eine Gruppe, die uns sagt, so machen wir das jetzt und dann wird alles gut? Weil wir in Demokratien nicht glauben, dass irgendjemand weiß, was das Beste für alle ist.
Ja, sehr spannend und sehr interessant und sehr lehrreich. Ein besonders wahrer Punkt, was bei mir auch in Erinnerung geblieben ist, dass Schulen demokratische Einrichtungen sind.
Ja.
Und die meisten von uns da draußen sind noch SchülerInnen oder sind gerade eben mit der Schule fertig. Ja, deiner Meinung nach, wie können Bildungseinrichtungen dazu beitragen, das Bewusstsein für die Gefahren von Recht zu schärfen und kritisches Denken zu fördern?
Ja, ich mache es mal ganz praktisch, wenn wir jetzt hier ungefähr eine Stunde reden und wir wollen gerne, wir beide und alle, die da im Hintergrund bei Korrektiv dafür sorgen, dass wir hier beide reden können, wir hätten total gerne, wenn in einer Schule dieses einstündige Gespräch jetzt zu einer einstündigen Debatte führen würde. Ja, das
Oh
ist in
ja,
die
das hätte ich
Schule
mir auf jeden
gehört.
Fall gewünscht.
Genau. Also. Dann hängt das total ab von Lehrerinnen und Lehrern, die das vielleicht machen. Aber wir brauchen in den Schulen, glaube ich, mehr Zeit und Räume, um solche politischen Themen zu diskutieren. Junge Menschen, also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn mal ein Terroranschlag passiert oder wenn was Schlimmes passiert. Ich mache ja viel Gewaltforschung. Ja, wir haben so einen Terroranschlag oder jetzt diese Korrektivrecherche, also das kapieren auch Kinder, was da passiert ist. Kinder passieren, da treffen sich wenige Menschen und die beschließen, dass Millionen von Menschen vielleicht das Land verlassen wollen. Also mit 8, 9 Jahren habe ich einen Riecher und ich weiß, was Terror heißt. Und ich weiß, wann meine Eltern besorgt sind. Also brauchen wir Räume und Zeiten, in denen wir darüber reden können, auch geschützt darüber reden können. Ja, die Bildungseinrichtungen, das sind ja Einrichtungen, wo ich gezwungen werde, jeden Tag hineinzugehen. Wir wissen aus der Forschung in Schulen, auf den Schulhöfen, da passiert viel. Da verbringe ich einfach so einen wichtigen Teil meiner Entwicklung. Und jetzt wollen wir ja, dass junge Menschen, das ist unsere Idee, auch eine Zeit haben, wo sie frei sind, wo sie nicht unter Druck stehen. Wenn später, wenn ich einen Beruf habe, ich habe weniger Freiheit, aber ich brauche auch eine Zeit, wo ich mich entwickeln kann, wo ich eine eigene Idee entwickle. Wir leben in Zeiten, wo sogar die Gerichte sagen, denkt mehr an die jungen Menschen. Beim Klimawandel, da hat die Regierung viele Gesetze auf den Weg gebracht und viele Maßnahmen geschnürt. Und dann haben die deutschen Gerichte gesagt, aber das reicht überhaupt nicht aus, weil für die nächste Generation ist nicht genügend da. Und dann merken wir brauchen viel mehr Räume und Zeiten, wo wir darüber reden können, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Und das kann ich im normalen Schulalltag nicht in meinen Unterrichtsfächern unterbringen. Und das kann ich nicht nur auf irgendwie Religionsunterricht, ja, bringen. Im Übrigen, nee, kann ich das fragen, ob du eine religiöse Bindung hast, ob du dich mit irgendeiner Religion identifizierst?
Ja, genau. Also ich identifiziere mich mit der muslimischen
Ja.
Glauben.
Ja,
Genau.
so, und wir haben Jahre dafür gebraucht, um Regierung davon zu überzeugen, dass wir ja islamischen Religionsunterricht haben.
Ja, nichtsdestotrotz hatte ich auch gar keinen Religions-, also keinen
Genau,
islamischen Religionsunterricht.
aber da gab es so viele Menschen, die muslimisch orientiert sind, die glauben, und die haben überhaupt gar keine Zeit und Raum gehabt. Die standen auf dem Schulhof. Das war nicht gut. Also wir brauchen für, und das meine ich übertragen jetzt für solche Themen. Zweitens, was wir festgestellt haben, ist, wenn ich mich erinnern kann, zu was Rechtsextremismus, Faschismus, Nationalsozialismus, zu was Rassismus, Menschenfeindlichkeit, zu was das führen kann, zu was es führen kann, dass so viel Hass im Netzwerken ist, dass ich so viel schreckliche Bilder sehe. Also diese Erinnerungskultur, die ist in Deutschland extrem wichtig, weil wir schon mal Faschismus hatten, weil wir schon mal in den Krieg gezogen sind und Menschen vernichtet haben. Und für diese Erinnerungskultur, da merken wir, das bricht gerade in Deutschland weg und dafür brauche ich die Schulen. Dann brauche ich die Schulen auch, weil sie können vermitteln, welche Rechte ich habe. Ich habe Grund- und Menschenrechte und dafür brauche ich die Schulen. Und dann brauche ich Schulen dafür, dass ich lerne, Konflikte auszutragen. Wir müssen uns ja streiten. Wir müssen uns darüber streiten, ob Islamunterricht gut ist oder nicht gut ist. Dafür brauche ich irgendwie Argumente. Und dann kriege ich am Ende des Streites heraus, dass es sehr viel mehr gute Gründe gibt für den Unterricht als nicht. Und diese Debatten, die brauchen wir. Und wir brauchen ja auch Menschen, die nicht alles glauben, was in Social Media steht, sondern die dann irgendwie kritisch sind und dahinter gucken und hinterfragen. Und die wissen, wo kriege ich die Informationen her. Und die wissen, warum vielleicht diese Demokratie anstrengend ist und viel anstrengender ist als irgendwelche rechtsextremen Systeme, wo ich einfach nur das glauben muss, was andere mir sagen. Aber all das können Bildungseinrichtungen fördern. Und die haben natürlich eine riesen Herausforderung, weil auf der anderen Seite wollen sie ja auch, dass Menschen sich in Naturwissenschaften maximal auskennen, Methoden, dass sie wettbewerbsfähig sind, dass sie eine super Karriere machen und uns. Dieser ganze globale Druck, den wir da haben aus der Welt. Wir brauchen Leute, die sind technisch kompetent und alles das, ja, das hilft nur nichts, wenn wir vielleicht dann eine Generation haben, die sagen, naja, also technisch überlegen sind wir dann eben auch, wenn wir einen Führerstaat haben. Weil dann produzieren wir ja die beste deutsche Technik in der Welt und das verkaufen wir dann allen anderen. Das ist Quatsch. Nee, wir brauchen das, deswegen gehen viele auf die Straße, viele junge Menschen auf die Straße. Und dann kann ich noch ein Thema nehmen, Klima. Ja. Also wir sehen ja, dass junge Menschen doch relativ klug sind, was Klima betrifft. Sie wissen, was da abgeht. Sie wissen, was da passiert. Und sie haben die Hoffnung, in einer Natur und in einer Umwelt zu leben, die nicht diesen ganzen Dreck produziert. Das wird immer sichtbar. Das heißt, die jungen Menschen werden immer klüger. Und wenn sie dann die einzige Chance haben, einen Klimastreik zu machen und freitags nicht in die Schule zu gehen und Beeinträchtigungen in der Bildung in Kauf zu nehmen, dann müssen die Bildungseinrichtungen sich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also bewusst Strafe in Kauf zu nehmen, um eine klimagerechte Zukunft zu haben. Und daran sehen wir, wie wichtig Bildungseinrichtungen sind und dass wir vielleicht noch mal auch darüber nachdenken müssen. Und da will ich noch eins auf den Weg geben, was so mich unfassbar nervt. Ich denke immer, wenn ich so jung bin, ich bin jetzt 6 Jahre, ich gehe in die Schule, ich bin 7, ich bin 8, ich werde ja immer, mir wird immer klarer, was in meiner Umwelt passiert. Und ich muss in eine Schule gehen, wo ich merke, ich kann hier vielleicht nicht mal auf Toilette gehen, weil da irgendwie kein Geld für eine ordentliche Toilette ist. und der Putz bröckelt von den Wänden und so weiter, dann kann es sein, dass Menschen das verarbeiten, wie eine Information, so viel bist du uns wert. Und das funktioniert dann nicht. Und wir beide kennen das Ruhrgebiet. Wir wissen, was in Dortmund los ist. Ich weiß, was im Ruhrgebiet an vielen Stellen los ist. Und da merken wir, die Bildungsansätze sind wichtig. Da kriegen wir Menschen. Da kriegen wir Menschen an die Gesellschaft hinein gebunden. Aber das bedeutet eben auch, da vermitteln wir Wert. Wir haben jetzt viele Studien durchgeführt mit Menschen, die bestimmten sogenannten Minderheiten angehören, die eben nicht so denken, aussehen oder was wie eine mögliche Mehrheit. Und wir sehen, da gibt es noch sehr viel in den Bildungseinrichtungen, viel so Erfahrung von Missachtung. Ich erlebe nicht die Gleichwertigkeit, die alle immer so sagen. Noten müssen nicht gleichwertig sein. Also Noten müssen das nicht. Darum geht's nicht. Noten sind Leistungsrückmeldung. Aber dass dann ungleiche Chancen in den Schulen sind, das wissen junge Menschen. Also ich weiß nicht, woher immer die Annahme kommt, dass Menschen das nicht merken. Die merken's. Und sie informieren sich und sie tauschen es in Social Media. Und dann müssen Bildungseinrichtungen da auch entsprechende Räume, Schutzräume bieten, Räume. Da gehe ich gerne rein. Und wenn ich dann Schwierigkeiten habe, ich kann zu Hause nicht gut lernen, dann sind eigentlich Schulen da gezwungen, das auszubilden. Viele Schulen, Bildungseinrichtungen wissen das. Aber das bedeutet, dass wir vielleicht noch mal über diese ganzen Räume und die Bedingungen anders denken.
Also es ist ja immer so, dass es argumentiert wird, dass es nicht genug finanzielle Möglichkeiten gibt, solche ja, beispielsweise Projekte durchzuführen, oder auch nicht genug zeitliche Ressourcen gibt. Vor allem, also ich weiß nicht, ihr draußen, wie ihr es noch in Erinnerung habt oder wie ihr es in der Schule habt, aber ich habe so in Erinnerung, wir hatten einen festen Lernplan und da mussten wir durch, damit wir die Klausur auch schreiben können. Und das war es immer so und immer so. Ja, was sagst du dazu, also zu der Umsetzung vor allem?
Also es ist eine gute Frage an mich, weil ich sitze hier in Bielefeld. Ich sitze jetzt hier an meinem Computer, also ich gucke in den Computer rein, ich gucke aus dem Fenster und ich gucke auf das zweitgrößte Gebäude Europas. Das ist nämlich die Universität in Bielefeld. Und dann gucke ich nach links und in links ist die Laborschule. Und in der Laborschule stellen sich die Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht selbst zusammen. Und die Lehrerinnen und Lehrer machen ein Angebot. Das ist ein Extrembeispiel. Also, dass die Zeit und der Lehrplan immer so fest gegeben sind, natürlich versuchen wir, politische Themen in den Lehrplan zu bringen. Wir haben jetzt gesehen, ich gehe jetzt nochmal wieder auf diese Korrektivrecherche. Wir sitzen ja beide, weil Korrektiv uns hier hingesetzt hat, weil die haben es ja geschafft, uns zusammenzubringen.
Ja.
Aber, genau. Aber was doch das passiert ist nach dieser Recherche ist, dass in vielen Schulen Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, das ist mir jetzt so wichtig, wir müssen darüber reden. So, das heißt, ja, es gibt dann die Zeitgrenzen, aber da ist Flexibilität drin. Und Schulräume können auch anders gestaltet werden. Und es gibt so ein schönes Beispiel an einer Essener Gesamtschule, wo ein Lehrer in der Ferienzeit selber mit Eltern Farbe organisiert hat und den Schulraum angepinselt hat, obwohl der Abriss des Schulgebäudes geplant war. Und dann sagt die Leitung, ja, aber der Abriss ist doch geplant, warum machst du das nicht? Weil vielleicht die eine Woche, die zwei Wochen in einem Klassenzimmer zu sitzen, wo Farbe an den Wänden ist, eine gute Zeit ist. Das heißt, es geht um die Frage irgendwie, wie kann ich auch kurzfristig, wie kann ich mehr Flexibilität da reinbringen? Und das hängt sehr stark ab von dem Willen von Lehrerinnen und Lehrern. Ihr wisst das alle. Man hat irgendwie die Lehrerin, den Lehrer und die machen das. Die nehmen das in die Hand und die nehmen die Themen in ihren Unterricht rein. Also das ist viel flexibler und da ist noch viel mehr Luft nach oben, glaube ich. Wir haben jetzt... Ich bin ja ein alter Mann. In meiner Schulzeit gab es nicht Schule und Rassismus, Schule mit Courage. Das gab es einfach nicht. Und hätten da alle gesagt, nee, aber dafür haben wir keine Zeit, wir müssen jetzt was anderes, wir müssen einen Unterricht machen. Das war immer das gleiche Argument. Nee, und dann hat man eben versucht, dafür zu sorgen, dass wir dann Angebote von außen bekommen. Und jetzt ist die Frage in dieser Gesellschaft, was brauchen wir dann eben für Schulen? Und da müssen wir vielleicht dann mal viel mehr mit jungen Menschen reden und sie fragen, wie stellt ihr euch eine Schule vor? Wie gesagt, ich gucke immer in andere Länder. Also wenn wir in Deutschland so eine Misere haben, warum sollten wir das dann schaffen, die selbst zu beseitigen? Also wisst ihr selbst, ne? Wenn ich ja was nicht kann, warum bilde ich mir ein, dass ich das auf einmal aus mir selbst heraus kann? Gut, da können wir sagen, üben, üben, üben. Aber wenn das Üben auch nicht klappt, dann holen wir uns Hilfe von außen. Und dann gucken wir mal in andere Länder, was die denn anders machen und versuchen, das tatsächlich noch viel strenger umzusetzen. Also das ist alles wunderbar schwierig und immer sagt irgendjemand, das geht aber jetzt gerade nicht. Also den Grund, etwas nicht zu tun, den kennen wir immer. Aber ich denke irgendwie, nee, wenn wir wollen, dann geht auch mehr.
Also, wenn wir wollen, dann geht noch mehr. Das ist erstmal ein Appell an euch draußen. Also, falls ihr irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Projekte, irgendwelche Themen, die ihr ansprechen wollt, dann macht das. ja, ich habe das Gespräch so sehr genossen mit dir. Aber leider nähern wir uns der letzten Frage. Und zwar, einen Satz habe ich mir aufgeschrieben von dir. Wir brauchen starke Zivilgesellschaften. Und wir haben ja über Institutionen gesprochen, wir haben über die Politik gesprochen, über die mögliche Ursachen, die mögliche Folgen. Jetzt stelle ich mir nun die Frage, was können wir junge Menschen machen? Also, was liegt in unserer Hand? Welche Möglichkeiten siehst du für junge Menschen, um rechtspopulistischen Strömungen entgegenzuwirken?
Also ich gebe jetzt mal ein paar Tipps. Oh Gott, der alte Mann aus der Uni gibt Tipps. Also es ist ganz gefährlich. Es sind nur Ideen. Was könnten wir machen? Erstens, wir könnten alle mal überlegen, ob wir denn so tolerant und klug sind, wie wir denken. Wir stellen immer wieder fest, im Schulalltag passiert Diskriminierung, Rassismus. Wir posten was weiter, was andere beleidigt. Wir überschätzen, wie toll wir sind. Und das können wir überlegen. Zweitens stellen wir uns nochmal die Frage, wie soll denn unsere Zukunft aussehen? Wie wollen wir denn? Was wollen wir denn? Glauben wir, dass das alles so gegeben ist? Das heißt, wir könnten uns mit anderen organisieren und überlegen, für eine Sache auch zu streiten und einzutreten, die uns wichtig ist, die aber vielleicht für alle besser ist. Also, das ist ja das Beispiel, dass beim Klima sich junge Menschen sehr gut organisiert haben. Dann an der Demokratie in Schulen beteiligen. Auch wenn einem das doof vorkommt oder weiten und so weiter. Aber wir haben ja so ein demokratisches System auch in Schulen, in Schülervertretungen und so weiter. Also da zu organisieren und eine Stimme zu bilden. Und zwar in solchen demokratisch orientierten. Ja? Und dann vielleicht auch hier und da mal zu überlegen, welche Rechte habe ich auch? Und da sich zu bilden und zu überlegen, wie kann ich mich besser informieren? Also was sind denn meine Rechte? Wir haben so festgestellt in einigen Studien, die wenigsten kennen ihre Rechte. Und dann können wir nicht darauf hoffen, dass andere uns das vermitteln. Da kommt schon jemand vorbei und macht mir dann selber eine schöne Gesellschaft und klärt mich auf. Oft kriegen wir die Rechte erst dann mit, wenn was schiefgelaufen ist. Sich darüber zu informieren. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können Zivilcourage üben. Wenn jemand beleidigt wird, dazwischen gehen. Also ich rede ja zu einer Muslima und wir haben uns viel beschäftigt mit auch dem Problem. Ich spreche es mal an, dass viele im Schulalltag das erleben, dass sie diskriminiert werden, dass sie anders angeguckt werden. Es gibt viele Gründe. Menschen mit Behinderung, Aussehen und. Und was wir immer wieder feststellen ist, das hält auch deswegen an, weil zu wenig Zivilcourage, weil niemand aufsteht und niemand sagt, nee, ich möchte das hier nicht. Ich möchte auch gar nicht begründen, warum das so ist. Also sich da gegenseitig zu helfen und nicht darauf reinfallen, dass alles, was da in Social Media kursiert, richtig ist. Mal hinterfragen und prüfen. Und sich organisieren, wenn ihr Interesse habt an der Gestaltung einer positiven Zukunft, dann organisieren und immer damit rechnen, dass andere sagen, nee, wir wollen lieber was anderes, also streitfähig sein, das gehört ja mit dazu. Genau, das habe ich tatsächlich immer berücksichtigt, auch während meiner Schulzeit und klar, ne, vieles von dem ist schwierig, Aber es kann auch ungeheuren Spaß machen. Ich habe mit Schülerinnen und Schülern an einer Schule hier in der Nähe, die haben dann so die Idee gehabt, wir wollen selber mal forschen, wir wollen über Diskriminierung forschen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns das doch machen. Und dann haben wir gesagt, ja, was müssen wir denn für Fragen stellen? Und das war super gut. Das war ein Projekt in der Schule, wo wir mal ermittelt haben, was so im Schulalltag vorgeht. Und das war total cool, weil da kam dummerweise raus, dass viele Schülerinnen und Schüler nicht nur dumme Sprüche kriegen, sondern tatsächlich auch eine Erfahrung machen, dass sie geschubst werden, dass sie Gewalt erfahren. Und das ist bitter gewesen. Auf der anderen Seite war das dann mal am Tageslicht und dann haben wir gesagt, okay, dann investieren wir da rein. Also sich organisieren im Sinne für eine Demokratie, das ist doch mehr als wir erreichen können. Und alleine kommen wir da nicht durch, weil wir in Gruppen organisiert sind. Und deswegen habe ich jetzt bei den Schülerinnen und Schülern immer gefragt, was können die Einzelnen? Ich könnte ja jetzt Aya auch fragen, was kann sie besonders gut? Sie kann besonders gut Menschen befragen und aus mir was rauskriegen, was ich gar nicht vorhatte zu sagen. Das ist eine wunderbare Kompetenz. Vielleicht hat jemand anderes eine andere Kompetenz, kann gut schreiben, kann gut Filme machen. Und dieses Organisieren von Möglichkeiten kann viel Spaß machen.
Vielen, vielen, vielen Dank, Andreas. Hättest du einen abschließenden Appell an junge Menschen da draußen?
Ach, hört Salon 5 den Podcast und dann guckt mal, was ihr mit anfangen könnt. Ihr könnt darüber schimpfen, ihr könnt sagen, da stimme ich nicht zu. Aber tatsächlich, das ist ja die Idee. Auch macht einen eigenen Podcast, wenn es passt. Nee, ich gebe total ungern Rat. Ich denke eher so, Mensch, ich wäre gerne wieder jung, weil das schafft so Gestaltungsspielräume und das wird später nicht mehr so gut. Es ist einfach eine total coole Zeit, obwohl alle auf die Jugendlichen gucken und alle immer nur gucken, ob die abweichen und ob die komisch sind und so weiter. Das haben wir in der Corona-Pandemie erlebt. Man konnte nicht stehen und gehen, wo man wollte. Aber Jugend ist so eine Zeit, wir wissen überhaupt nicht. Und lasst euch für alles mehr Zeit. Niemand verlangt von euch, dass man mit 19, ich glaube, du bist 19, lass dir nicht einreden, dass du mit 19 wissen musst, was du mit 30 machst. Never ever. Und Leute, die in die Berufsausbildung gehen, selbst wenn die irgendwie Schreiner, Schreinerin werden wollen, die müssen das nicht ihr Leben lang machen. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Nee, das ist eine schöne, total schöne Zeit, wo wir frei sind, wo wir was ausprobieren können. Und das ist super. Nutzt die Freiheiten.
Vielen Dank für die sehr schöne abschließende Wörter und für das sehr lehrreiche Gespräch. Ich habe es sehr genossen und ich hoffe, dass ihr da draußen auch sehr viel mitnehmen konntet und jetzt auch mit neuen Input rausgeht. Ja, dann vielen Dank. Schaut uns sehr gerne unter Podcast an und ja, folgt uns auf Instagram und auf all unseren sozialen Medien. Tschüss und bis zur nächsten Folge.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.